Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Klinisch Relevant. Ich heiße Kai Grun und ich bin dein Gastgeber für diesen Podcast. Klinisch Relevant ist eine Fortbildungsplattform für medizinische Fachberufe und in unserem Podcast kannst du kostenlose und unabhängige Fortbildungsinhalte im Podcast-Format anhören. Das heißt, du kannst diese Podcasts überall da, wo es Podcasts gibt, streamen und downloaden. Das bedeutet auch, dass du diese Fortbildung überall da anhören kannst, wo du möchtest und das natürlich auch zu jedem Zeitpunkt. Heute hörst du einen Podcast mit Dr. Christian Giebels, der Kardiochirurg an der Universitätsklinik des Saarlandes in Homburg ist. Und Christian durfte ich in Berlin kennenlernen bei einer Fortbildung, ja, zu der Zeit, wo es noch Fortbildungen gab, also Präsenzfortbildungen gab. Und das war ganz spannend und ich bin sehr dankbar, dass ich mit ihm hier dieses Interview führen durfte. Der Witz ist, dass wir insgesamt, glaube ich, viermal versucht haben, dieses Interview aufzuzeichnen und es gab immer wieder technische Probleme. Die Verbindung ist immer wieder abgebrochen oder war sehr, sehr schlecht. Und das heißt, dass dieses Interview, das du jetzt hörst, ein bisschen zusammengeschustert ist, aber ich hoffe, du merkst es vielleicht gar nicht und du siehst darüber hinweg, denn Christian erzählt ganz, ganz spannende Informationen zum Thema TAVI, also der kathetergestützten Implantation von Aortenklappen. Ich rede jetzt gar nicht mehr viel weiter und ich hoffe einfach, dass du viel Spaß hast bei diesem Interview und natürlich auch etwas lernst. Lieber Christian, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, die du heute genommen hast. Wir wollen sprechen über die TAVI und als erstes würde ich dich gerne bitten, dich einmal vorzustellen, wer du so bist und was du so machst.
Ja, herzlichen Dank. Hallo Kai. Danke auch an das Team von Klinisch Relevant für die Einladung zu eurem tollen Podcast, wo ich ein bisschen mitwirken darf. Und ich bin Herzchirurg am Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg und freue mich ein bisschen, über die TAVI erzählen zu dürfen.
Super, danke dir. Kannst du einmal so ein bisschen so Grundlagenwissen zur TAVI geben? Also was ist das? Was bedeutet die Abkürzung? Wie wird das durchgeführt?
TAVI, das kommt aus dem Englischen für Transcatheter Aortic Valve Implantation, wird eingesetzt bei Patienten, die eine hochgradige Aortenklappenstenose haben und gehört zu den minimalinvasiven Verfahren, um eben eine schwere Aortenklappenstenose zu behandeln. Und zwar ist das ein Katheterverfahren, wo eine zusammengefaltete biologische Aortenklappe die Leiste zum Beispiel, über die Leistengefäße oder auch über die Herzspitze an die Position der Aortenklappe vorgeführt wird und dann quasi von innen die kaputte Aortenklappe, die stenosierte Aortenklappe letztendlich ersetzt wird, ohne Durchtrennung des Brustbeins eben und ohne große Operation.
Wie lange gibt es dieses Verfahren der TAVI?
Das TAVI-Verfahren routinemäßig, das gibt es eigentlich so seit Anfang der 2000er Jahre, ich glaube 2001, wurde die erste TAVI eigentlich total experimentell implantiert. Das Ganze wird jetzt deutlich häufiger gemacht, hat mittlerweile, was die Anzahlen angeht, in Deutschland die konventionelle offene Aortenklappenchirurgie oder Aortenklappenersatz überholt. Und das Indikationsspektrum oder die Patienten, für die es geeignet ist, das erweitert sich immer mehr, auch mit neuen Studien, mit neuen Studiendesigns, mit Klappen, die sich verbessern, ist das Ganze so ein bisschen im Moment der Renner.
Was wäre so der klassische Patient, der von der TAVI profitieren würde, beziehungsweise den man für eine TAVI auswählen würde?
Also wenn man ganz allgemein spricht, man kann das natürlich an vielen verschiedenen Punkten, muss es auch rational letztendlich fixieren. Also man unterscheidet da in den Studien und den Leitlinien Patienten mit einem niedrigen operativen Risiko, mit einem intermediären Risiko und mit einem hohen operativen Risiko. So der Klassiker, das sind die Patienten ab 75 Jahre, multimorbide mit mehreren Vorerkrankungen oder relevanten Vorerkrankungen, eben mit einer verkalkten Aortenklappe, die letztendlich von den Parametern her hochgradig ist und vor allem auch ganz wichtig, dass der Patient symptomatisch ist. Also bei über 75 Jahren, also das, was die aktuellen Leitlinien hergeben, sollte man an die Durchführung einer TAVI denken, vor allem dann, wenn es keinen Hinderungsgrund für eine TAVI gibt, also wenn der Patient geeignete Zugangswege, also eine nicht stark verkalkte Beckenbeinstrombar mit ausreichend Diametern hat, wenn das möglich ist. dann ist das ein geeigneter Patient für eine TAVI.
Du hast vorhin gesagt, dass eine biologische Klappe da eingesetzt wird. Das heißt, was für ein Material ist das, was da benutzt wird?
Das ist Klappen vom Schweinepericard, oder wo Schweinepericard benutzt wird und dann auf ein Metallgerüst aufgezogen wird. Und wie gesagt, die Klappen haben normalerweise, wenn man die freigibt oder wenn man die in ihre Endposition bringt, einen Durchmesser von ja ungefähr 2,5, 2,6 Zentimetern. Das heißt, die müssen erstmal zusammengefaltet werden an Ort und Stelle, also an oder während der Prozedur, damit sie letztendlich klein genug sind, um über Beckenbeingefäße, die ungefähr ja, einen Zentimeter Durchmesser haben, wenn es 10 Millimeter Durchmesser haben, wenn es gut ist, dort auch letztendlich an die Ortenposition vorgeschoben werden können.
Ja. Ja. Jetzt stelle ich mir das relativ komplex vor, also dass man da ja ohne großartig vor Ort sehen zu können, dass man da so eine Klappe einsetzt. Was sind denn da so typische Komplikationen, die auftreten können? Was kann da schiefgehen bei dem Eingriff?
Ja, also man hat einen Kontrollmechanismus, in dem Sinne läuft das wie eine Koronarangiographie. Also
okay.
Das läuft unter Röntgenkontrolle. Mit Kontrastmittel kann man schon sehen, was man jetzt am Herzen letztendlich vollführt oder wo die Klappe positioniert wird und ob die Klappe letztendlich auch richtig sitzt. Aber wie gesagt, du hast angesprochen, das ist ein relativ indirektes Verfahren. Man ist nicht direkt mit der Hand vor Ort. Ich sag mal so wie der Herzchirurg, der am offenen Herzen operiert und eventuell dann direkt Blutungskomplikationen auch beheben kann. Also die häufigsten Komplikationen, die passieren kann, die sind zugangsassoziiert, also dass man ein Aneurysma oder eine Blutung im Bereich der Punktionsstelle an der Leiste hat, weil die Katheter, die man in die Leiste schiebt, die sind nicht die kleinsten. Also da muss man letztendlich schon aufpassen. Ansonsten am Herzen lebensbedrohliche Komplikationen, das sind letztendlich Herzrhythmusstörungen bis hin zum Herz-Kreislauf-Stillstand. Komplikationen, die alleine mit der Klappe zu tun haben, das ist, dass die Klappe nicht richtig verankert werden kann, dass die Klappe disloziert und letztendlich embolisiert und dann einen Schlaganfall verursachen kann. Oder wenn die Klappe nicht komplett an die Aortenwand gedrückt werden kann aufgrund des Kalkes, der bei der Prozedur ja fortbestehende Aortenklappeninsuffizienz erhöht. Und da weiß man mittlerweile auch, dass das mit einer deutlich eingeschränkten Lebenserwartung oder letztendlich Rezidiv Herzinsuffizienz mit einhergehen kann. Ansonsten, wenn von dem Klappenmaterial, von dem nativen Aortenklappengewebe Teile weggesprengt werden und embolisieren, kann das auch bis hin zum chemischen Schlaganfall führen. Wobei da ist nach den neuesten Daten das Risiko eigentlich vergleichbar niedrig wie bei der offenen Herzchirurgie. Was bei der TAVI ein bisschen häufiger vorkommt, wenn man das mit der offenen Aortenklappenchirurgie vergleicht, ist das Auslösen von einem AV-Block. Weil gerade wenn die Herzklappe, die Aortenklappe sehr, sehr stark verkalkt ist und man die Kalke nicht entfernen kann und in diesen Kalk eine Klappe reinpresst oder aufdehnt, dann verschwindet der Kalk an den Rand der Aortenwand und drückt unter Umständen auf Teil des Reizleitungssystems und der Schritt nach Implantation vorprogrammiert. Das ist das, was viele Patienten häufig trifft.
Okay, ja, das ist nachvollziehbar. Was ich noch fragen wollte, wie ist das mit Antikoagulation? Also vorher sind wahrscheinlich viele Patienten sowieso antikoaguliert. Wie ist das, wenn die Klappe implantiert worden ist, weil das biologisches Material ist? Müssen die dann auch antikoaguliert sein?
Ja, da streiten sich heute mittlerweile so ein bisschen die Geister. Also da kommen auch ganz neue Regimes alle paar Monate aufs Tableau und Studien, die neue Ergebnisse bringen. Also die klassische Medikation nach einer TAVI ist eigentlich eine doppelte Thrombozytenaggregationshemmung. Also Aspirin und Clopidogrel, wobei es letztens kam eine Analyse raus, die dann nochmal das Blutungsrisiko unter DAPT gegenüber Asmono aufgewogen hat und da eigentlich keinen Vorteil gesehen hat, was die doppelte Thrombozytenaggregationshemmung angeht. Aber das ist natürlich immer stark abhängig davon, mit welchen Komorbiditäten der Patient eingeht. Aber eine Vollantikoagulation an sich aufgrund des biologischen Materials bei der TAVI ist, wenn der Patient nicht sowieso eine Indikation hat, jetzt alleine durch die TAVI nicht nötig.
Okay. Wie sieht das präoperative Management aus? Also was für Untersuchungen müssen gemacht werden, damit der Patient eine passende Klappe bekommt? Wie kann ich zum Beispiel feststellen, wie groß die Klappe sein muss? Welche Untersuchungen sind da notwendig?
Also die orientierendste Untersuchung, um überhaupt festzustellen, ob der Patient eine Indikation hat, ist die transthorakale Echokardiographie. Da kann man schon grob die Größe der Aortenwurzel bestimmen. Das ist wirklich nur ein vager Anhalt, aber man kann halt dann dokumentieren, ist es eine hochgradige Aortenklappenstenose, wie sind die Flussgeschwindigkeiten, wie ist die Klappenöffnungsfläche, weil das ist, sagen wir, das formale Prozedere zur Indikationsstellung. Wenn man dann einen älteren Patienten hat, bei dem man denkt, ja, vielleicht sollte man den nicht offen operieren, dann kriege ich natürlich noch weitere Untersuchungen und da ist für eine TAVI ganz, ganz entscheidend eine kardiale Computertomographie, eine EKG-getriggerte Computertomographie. Die Beckenbeinstrombahn wird man damit auch noch mal genau bemessen können. Aber durch die kardiale Computertomographie kann man die Klappenprothese, da gibt der Hersteller natürlich einige Informationen und einige Richtwerte vorbestimmen, welche Prothesengröße jetzt für den Patienten geeignet ist.
Hm. Jetzt haben wir die ganze Zeit nur über die Aortenklappe gesprochen. Sind auch für die anderen Herzklappen letztlich kathetergestützte Verfahren möglich, wenn es da zu Stenosen oder Insuffizienzen kommt?
Ja, das ist alles noch so, will ich nicht sagen, komplett hochexperimentell, aber das hat sich in dem Sinne noch wenig etabliert, gerade was die linksseitigen Herzklappen weiter angeht, die Mitralklappe. Da gibt es das auch mal in einzelnen Fallberichten. Wo es das Ganze häufiger gibt, ist im Bereich der Pulmonalklappe. Das wird auch schon häufiger gemacht, gerade bei Patienten mit angeborenen Herzfehlern, bei denen eine angeborene Pulmonalklappenstenose, Insuffizienz, wo dann auch die, gerade weil sie in sehr, sehr jungen Jahren operiert wurden, dann die Pulmonalklappe immer wieder degeneriert. Den kann man dann durchaus auch helfen mit einer Katheterklappe in der Pulmonalis-Position. Das ist letztendlich die Krux auch, die man so ein bisschen mit den biologischen TAVI-Prothesen oder mit allen biologischen Prothesen hat. Die verschleißen oder degenerieren natürlich altersabhängig. Deshalb würde man nie im Moment einem 50-jährigen Patienten eine TAVI anbieten, egal welche Vorkomorbiditäten der Patient letztendlich hat. Weil man kann über die Langzeithaltbarkeit des TAVI-Verfahrens im Moment noch sehr, sehr wenig aussagen, weil es einfach das Ganze nicht in dem Ausmaß in den letzten 20 Jahren gibt. Also man kann eine Haltbarkeit von den biologischen TAVI-Prothesen den Patienten an die Hand geben von 7 bis 10 Jahren im Schnitt. Das mag für den 75-Jährigen durchaus reichen. Beim 70-jährigen topfitten Patienten wird es da schon so ein bisschen schwierig. Das heißt, da muss man schon so ein bisschen ehrlicher mit den Patienten umgehen und nur weil der Patient eine Aortenklappenstenose hat, heißt es noch lange nicht, dass dass eine TAVI für ihn das Nonplusultra ist.
Ja. Wie lange dauert eigentlich der Eingriff der TAVI? Also das hört sich so an, als ob das so schnell funktionieren würde.
Ja, also die Lernkurve ist relativ steil, muss man sagen. Also wenn man eine transfemorale TAVI macht und die ohne Komplikationen läuft, also die kriegen alle ihren ZVK, die brauchen keine Vollnarkose. Das ist der riesengroße Vorteil. Für eine große Operation brauchen sie natürlich ihre Vollnarkose und gegebenenfalls auch dann die Herz-Lungen-Maschine. Bei der transfemoralen TAVI ist es nicht nötig und letztendlich die Implantation von Punktion bis Verschluss der Leiste über Verschlusssysteme, ja, das dauert eine halbe Stunde mit allem drum und dran, also plus die Vorarbeit, die Anästhesie dann noch hat. Das geht eigentlich recht zügig, muss man sagen.
Das ist beeindruckend, oder? Also ja. Wie im Vergleich, wie lange dauert eine offene Klappenoperation?
Also Schnitt-Nahtzeit, in dem Sinne sind wir, was die offenchirurgische Variante angeht, braucht man 1,5 Stunden. Aber natürlich mit einem ganz anderen Equipment, mit einem ja, und einer ganz anderen Invasivität für den Patienten.
Ja.
Also, dass man das individuell immer mit und für den Patienten entscheidet und niemanden da ja, quasi über einen Kamm schert.
Ja. Wie ist das postoperative Management? Und vielleicht kannst du auch nochmal so ein bisschen die Unterschiede zwischen offen und TAVI sagen. Also müssen Patienten, die eine offene Klappenoperation bekommen haben, deutlich länger dann im Krankenhaus bleiben? Wie sieht es damit aus?
Nee, eigentlich gar nicht. Also die Krankenhausverweildauer ist eigentlich nach einer TAVI und einer offenen Herzoperation, wenn das alles komplikationslos eigentlich läuft, so knapp unter einer Woche. Das geht eigentlich recht zügig. Der große, große Unterschied, wovor viele Patienten auch, wenn sie das zum ersten Mal hören, auch ja wirklich Angst haben oder Sorge haben, ist bei der offenen Operation aber die Durchtrennung des Brustbeins. Das wird mit einer geschützten Stichsäge einmal in der Mitte durchtrennt. Es ist ein Knochenbruch auf elegante Art und Weise, kann man so sagen. Und jeder Knochenbruch, wer sich schon mal einen Knochen gebrochen hat, der weiß, was das bedeutet, muss auch wieder heilen. Das heißt, der Knochen, das Brustbein muss geschont und geschützt werden, dass die Patienten nach 2 Monaten nichts machen können. Aber die sind natürlich schon, die merken es natürlich mehr, als wenn nur über ein Katheterverfahren die Klappe über die Leiste eingeführt wird.
Ja.
Ja. Ansonsten stehen Patienten bei der offenen Operation und bei der TAVI eine Anschlussheilbehandlung zu. Das ist in aller Regel 3 Wochen. Und auch das ist natürlich immer völlig individuell vom Patienten. Also es gibt die 75-Jährigen, die ja topfit sind, und dann gibt es auch die 75-Jährigen, die halt sowohl nach einer TAVI als auch nach einer offenen Operation ordentlich lange nochmal brauchen, um auf die Beine zu kommen.
Okay.
Das muss man natürlich auch nochmal mit in die Waagschale werfen, um zu entscheiden, welches Verfahren man für welchen Patienten wählt.
Ist das eigentlich eine kardiologische Domäne, die TAVI-Implantation, oder ist das was Kardiochirurgisches? Wie ist das bei euch in der Klinik?
Ganz allgemein muss eine TAVI mit Kardiologen und mit Kardiochirurgen gemeinsam durchgeführt werden. Das ist ein gemeinsames Prozedere, weil ja eigentlich das Handling mit den Kathetern natürlich deutlich oder ja besser drauf haben und natürlich auch gewohnt sind. Wenn bei der transfemoralen TAVI eine Komplikation auftritt, die von kardiologischer Seite jetzt nicht komplett alleine gehandelt werden kann, dann muss natürlich auch ein Herzchirurg als Backup dabei sein. Ansonsten, wenn man andere Zugangswege für das TAVI-Verfahren wählt, wie zum Beispiel die Herzspitze, das ist dann eine Mini-Thorakotomie, eine kleine Operation, das ist dann eher so die Domäne auch dann von den Kardiochirurgen, die das dann federführend mit übernehmen. Ja, also bei uns ist in der Klinik ist das dann schon eher so bisschen getrennt. Wir sind zwar beide immer bei jedem Verfahren mit dabei, aber bei der transfemoralen TAVI sitzen wir dann als Kardiochirurgen eher so ein bisschen dabei und schreiten ein, wenn irgendwas ist, was ja für den Patienten entsprechend bedrohlich sein könnte und wo es unsere Hilfe letztendlich braucht.
Ich wollte dich fragen, ob auch über die Armarterien eigentlich eine TAVI möglich ist, oder sind die Gefäße einfach zu klein?
Ah, da sind die Gefäße zu klein. Also was man machen kann, ist über die Arteria axillaris oder über die Arteria subclavia zum Beispiel, dass man dort eine kleine Prothese implantiert mit einem kleinen Schnittchen, die dann ausreichend groß genug ist, um dann das Katheter-Equipment dann an Ort und Stelle letztendlich vorschieben zu können. Das geht auch. Also wenn der Patient eine komplett verkalkte Beckenbeinstrombahn hat oder die Konfiguration für einen transapikalen, also für einen Zugang über die Herzspitze nicht geeignet ist oder der Patient eine entsprechende Vorerkrankung hat, wäre das auch eine Option.
Warum bist du eigentlich Herzchirurg geworden?
Meine Entscheidung für Herzchirurgie, für Kardiochirurgie, das war so ein bisschen auf dem zweiten Bildungsweg, in Anführungszeichen. Also ich habe Zivi gemacht, den habe ich im Rettungsdienst beim Roten Kreuz begonnen und dort die Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht. Und da war so der Werdegang in Richtung Anästhesie, weil alle unsere Notärzte Anästhesisten waren und ich da entsprechend auch den tiefsten Einblick in das Fachgebiet hatte. Habe das dann auch während dem Studium komplett durchgezogen, ehrenamtlich, und dort weitergemacht. Ich war fasziniert davon, mit technischen Möglichkeiten möglich ist, das Herz stehen zu lassen und dann letztendlich wieder anfangen lassen zu schlagen. Habe die Details nicht verstanden, fand es aber so spannend, dass ich dann im PJ das Wahlfach Herzchirurgie gewählt habe. Was mir bei der Herzchirurgie gefällt, ist eigentlich die Mischung eigentlich chirurgisch präzisem Handwerk und eigentlich dem praktisch anwendbaren Wissen aus dem Studium, also bezüglich vor allem Physiologie und Herz-Kreislauf-System. Also man braucht da schon irgendwie viel manuelles Geschick oder weil es um OP meistens um filigrane Tätigkeiten geht. Das ist vielleicht ein Teil davon irgendwie Talent, aber das meiste muss man ganz ehrlich sagen, das trainiert man sich dann schon irgendwie selbst an. Also das ja. Ist jetzt nicht, dass man braucht eine Leidenschaft und das ist ja wirklich nur irgendwie Begabung oder sonst irgendwas. Das ist viel Training.
Ein Handwerk sozusagen.
Ja, es kommt schon von Handwerk. Klar, ja, natürlich. Das ist sehr gut.
Ja, Christian, vielen, vielen Dank. Du, das war toll. So, die Klinik hattest du ja kurz auch angeschnitten, ne? Also welche Symptome Patienten mit Aortenklappenstenose haben?
Ja, es ist die klassische Trias, also zwischen Belastungsdyspnoe, Angina pectoris und bis hin zur Synkope. Das ist eigentlich das Allerwichtigste.
Das heißt, bei diesen Symptomen auf jeden Fall dran denken.
Bei diesen Symptomen auf jeden Fall dran denken, ja. Wie gesagt, Synkopenabklärung, das ist ja auch einem von den anderen Podcasts, glaube ich, schon behandelt worden. Das ist ja eines der umfangreichsten differenzialdiagnostischen Themen, die so muss man auch letztendlich ans Herz denken, an die Herzklappe. Ja. Und wie gesagt, wenn so eine Herzklappe überhaupt mal Symptome macht, dann ist es ja jetzt nicht unbedingt höchste Eisenbahn, aber dann weiß man, dass die mittlere Überlebens 50% der Patienten überleben die nächsten 4 Jahre in dem Sinne nicht. Ja.
Gut zu wissen, ja. Christian, jetzt mach dir noch einen schönen Samstagabend. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, wie gesagt.
Ich auch.
Ja, vielen Dank. Und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt.
Vielen Dank, danke.
Mach's gut, bis dahin. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Ich hoffe, dir hat das Interview gefallen und dir wichtige Erkenntnisse für deine berufliche Tätigkeit gebracht. Wie immer würden wir uns sehr freuen, wenn du uns etwas zurückgeben würdest und deinen Kolleginnen und Kollegen von uns und unserem Projekt erzählen würdest. Du darfst gerne die Interviews und Podcasts mit deinen Kollegen teilen. Du darfst uns auch gerne bei Apple Podcasts eine positive Bewertung hinterlassen, damit auch andere Leute auf uns stoßen. Wenn du mehr Informationen zu uns haben möchtest, dann kannst du auf unseren Social-Media-Kanälen einmal stöbern. Bei Facebook, bei LinkedIn, bei YouTube und bei Instagram. Und wenn du Fragen hast oder Anregungen oder wenn du gerne einmal mitmachen möchtest bei Klinisch Relevant, dann darfst du dich immer gerne melden unter kontakt@klinisch-relevant.de. Ich freue mich schon, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bitte bleib gesund, pass auf dich auf, mach's gut, ciao.